als Sohn der Pharaonentochter zu gelten. Lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Für ihn waren alle Schätze Ägyptens nicht so viel wert wie Schimpf und Schande, die er für Christus auf sich nahm. Denn er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen. Deshalb gab er nicht auf. Weil er Gott glaubte, hielt Mose die Passafeier und ließ die Türpfosten mit dem Blut eines Lammes bestreichen. So blieben alle Israeliten am Leben, als der Todesengel die ältesten Söhne der Ägypter tötete. Auch das Volk Israel bewies seinen Glauben, als es durch das Rote Meer wie über trockenes Land ging. Das ägyptische Heer versuchte dasselbe und versank in den Fluten.
Vielen Dank. Diese Predigt ist übrigens die erste Predigt einer Predigtreihe über das Leben von Mose. Und ihr seht, das ist kein alttestamentlicher Text, sondern ein neutestamentlicher. Wer bin ich? Fragezeichen. Ich habe das vor einiger Zeit gelesen, eine gläubige Mutter, die hatte Schwierigkeiten mit ihrem aufmüpfigen Teenager. Das gibt es ja, vielleicht kennt ihr das. Dieser Teenager, der war faul, missmutig, ein Betrüger, ein Lügner und ein Dieb. Und auch später als respektierter Anwalt hatte er nur sein eigenes Vergnügen und möglichst viel Geld im Sinn. Er lebte mit mehreren Frauen zusammen und hatte mit einer davon einen Sohn. Eine Zeit lang schloss er sich einer abwegigen religiösen Sekte an und machte alle möglichen Rituale mit. Und die ganze Zeit hörte die Mutter nicht auf, für ihn zu beten. Und eines Tages hatte diese Mutter beim Beten eine Art Vision und sie brach in Tränen aus, weil sie das Licht von Jesus Christus in ihrem Sohn sah und sein Gesicht war völlig verändert. Eine Vision, wie ein Traum. Aber diese Mutter musste noch 9 Jahre lang warten, bis ihr Sohn mit 32 Jahren Jesus Christus in sein Leben aufnahm. Könnt ihr euch vorstellen, von wem ich jetzt spreche? Keine Ahnung. Es ist dieser Mann, der Augustinus von Hippo oder auch Augustinus von Tagaste im heutigen Algerien. Und dieser Augustinus hat diesen Satz gesagt: Der dich gemacht hat, weiß auch, was er mit dir machen will. Lass mir das mal auf der Zunge zergehen. Der dich gemacht hat, der Schöpfer, weiß auch, was er mit dir machen will. Ja, es kann sein, dass deine Eltern dich nicht geplant haben. Vielleicht warst du sogar ein sogenannter Betriebsunfall. Klingt ja hart oder wüst. Aber Gott hat dich gewollt. Das ist das Gewaltige. Er war nicht überrascht, dass du geboren wurdest. Er hat dich erwartet. Und schon bevor er die Welt geschaffen hatte, wusste er ganz genau, an welchem Tag, zu welcher Stunde und an welchem Ort du geboren werden würdest. Mit anderen Worten, deine Geburt hängt nicht mit dem Tierkreiszeichen zusammen, in dem die Sonne zur Zeit deiner Geburt stand. Wie kann man überhaupt so etwas glauben? Nein, du warst schon geplant, bevor die goldenen Sternlein prangen am Himmel hell und klar. Und Gott hat sich deine Haarfarbe ausgedacht und deine Nase geformt. Und Gott schaute dich an und er sagte, vollendet. Genauso will ich dich haben. Und darum konnte David nur noch staunend sagen, Herr, ich danke dir dafür, dass du mich so wunderbar gemacht und einzigartig gemacht hast. Großartig ist alles, was du geschaffen hast, das erkenne ich. Ja, liebe Freunde, so oft vergessen wir, dass Gott uns geschaffen hat. Und wir sind alles andere als dankbar. Wir finden uns zu dick oder zu dünn, zu lang oder zu kurz. Wir stehen da vor dem Spiegel und schütteln den Kopf und denken, ja, also diese Person da im Spiegel, die gefällt mir nicht. Die will ich nicht sein. Bin ich auch nicht. Ja, hat Gott mich wirklich so geplant? Bin ich wirklich etwas Besonderes in seinen Augen? Ja, wer bin ich eigentlich? Und jetzt komme ich zu vier Fragen. Die erste Frage, wer bin ich? Diese Frage stellte sich vor langer Zeit ein Mann unter der sengenden Sonne Ägyptens. Er war 40 Jahre alt, Hebräer, und gleichzeitig war er ein Mitglied der Familie des Pharaos und sein wohlklingender Name war Mose. Noch vor der Geburt von Mose beschloss der Pharao, der Gottkönig Ägyptens, die Israeliten zu Sklaven zu machen, weil dieses 400 Jahre zuvor eingewanderte Volk immer größer wurde und er wollte es so kontrollieren. Und schon damals, also vor rund 3500 Jahren, war das Ausländerproblem eine tickende Zeitbombe. Das ist nichts Neues. Und als ob das nicht schlimm genug gewesen wäre, wurde der Befehl erlassen, sämtliche Neugeborenen der Hebräer zu töten, indem man sie einfach in den Nil warf. Gute Entsorgung. Und jetzt muss man sich das vorstellen, unter diesem Todesurteil erblickte Mose das Licht der Welt. Aber anstatt ihren Jungen auszuliefern, versteckte ihn seine Mutter, die Jochebed, 3 Monate lang und legte ihn dann schlussendlich in einen mit Harz verklebten Korb. Und diesen setzte sie dann in den Schilf am Ufer des Nils ab, während seine Schwester Miriam beobachtete, was mit ihm geschah. Und wir kennen ja die Geschichte vielleicht, oder? Gerade als die Tochter des Pharao ein Bad nahm, dort in der Nähe, begann Mose zu schreien an. Wahrscheinlich gesagt. Ist das aber herzig, hat sie wahrscheinlich gesagt. Und sie adoptierte das Kind und stellte sogar seine eigene Mutter als Amme ein. Und Mose wuchs als Ägypter auf und genoss die beste Erziehung und Schule am ägyptischen Hof. Er lernte die Hieroglyphenschrift kennen und wurde in der ägyptischen Kriegskunst unterrichtet. Und als Sohn des ägyptischen Oberhauptes war er natürlich ein Mitglied der mächtigsten Familie der Erde, den Ägypten, hatte die Herrschaft über die damalige Welt inne. Und immer wieder stellte sich Mose die Frage, ja, was für eine Frage? Auf der großen Sphinx da, in Gizeh, die alles entscheidende Frage, wer bin ich? Wer bin ich eigentlich? Liebe Leute, es ist die Frage nach meiner Identität. Wo liegen meine Wurzeln? Und jetzt heißt es da im Hebräerbrief, Durch den Glauben wollte Mose, als er groß geworden war, nicht mehr als Sohn der Tochter des Pharao gelten. Also Mose erinnerte sich an seine Wurzeln und er wurde Zeuge, wie ein Ägypter einen Hebräer schlug. Und plötzlich fing da an, sein hebräisches Herz in der Brust zu schlagen an und in einem vermeintlich unbeobachteten Moment tötete Mose den Ägypter. Aber ihr wisst es, es ist irgendwie dumm gelaufen, oder? Er hat erfahren, dass Leute ihn beobachtet hatten und dann musste er in die Wüste fliehen, in die Wildnis, um dem Zorn des Pharaos zu entgehen. Man muss sich das vorstellen, Mose gab seine Position, sein Ansehen und seinen Sohn vom Papa-Job auf. Einen Job, um den ihn viele beneideten. Und Mose realisierte, ich bin gar kein Ägypter. Und schon gar nicht will ich ein Sohn eines Vaters sein, der meinen Leuten übel mitspielt. Er lehnte es ab, eine Lüge zu leben und er stand zu seiner Identität. Liebe Freunde, es ist entscheidend zu wissen, wer wir sind. Wer bist du? Ja, vielleicht denkst du, ich bin, was ich leiste. Ich bin, wie ich ankomme bei den Leuten. Ich bin, was ich habe. Oder? Stütz. Genug. Ich bin, wen ich kenne. Oder ich bin, was ich verehre. Oder ich bin, wonach ich mich sehne. Liebe Leute, das Problem bei all diesen Punkten, die ich jetzt aufgezählt habe, ist, dass sie alle fremdgesteuert sind. Du bist der, der die anderen sagen, wer du bist. Entscheidend aber ist, was Gott in dich hineingelegt hat und nicht, was die anderen denken, was er in dich hineingelegt hat. Wer bist du am Ende des Tages, wenn du in deinem Bett liegst, wenn alles andere und alle anderen weg sind? Was bist du dann? Und in dieser Stille findest du heraus, wer du wirklich bist. Und um herauszufinden, wer du wirklich bist, kann dir eine Liste helfen. Versuche einmal in einer stillen Stunde 10 Dinge aufzuschreiben, die du am besten kannst. Nicht, was du nicht kannst, sondern was du am besten kannst. 10 Punkte. Mach das einmal. Und wenn du das gemacht hast, bin ich überzeugt, du wirst eine exakte Beschreibung erhalten, wer du wirklich bist und was Gott in dich hineingepflanzt hat. Wer bin ich? Um diese Frage besser zu antworten, ist vielleicht wichtig, sich auch über eine weitere Frage Gedanken zu machen, nämlich, wem gehöre ich? Und jetzt heißt es da im Hebräerbrief, lieber wollte er gemeinsam mit Gottes Volk Unterdrückung und Verfolgung erleiden, als für kurze Zeit das gottlose Leben am Königshof zu genießen. Mose lebte ja in einem Spannungsfeld. Alle hatten Erwartungen an ihn. Die Ägypter, der Pharao, die Pharaonentochter, das Volk Gottes, die Juden, oder? Seine Familie und wahrscheinlich sogar die heiligen Katzen im Tempel. Die wollten ja gestreichelt werden und gefüttert werden. Die hatten alle Erwartungen. Alle. Ja, wisst ihr, Adel verpflichtet. Aber weil so viele Menschen Ansprüche an ihn hatten, hatte er auch immer eine Ausrede bereit, was Gott betraf. Ja, Gott, lieber Gott, ich würde ja gerne dein Volk befreien, aber der Pharao will, dass ich hier bleibe und dann mal seinen Job übernehme. Ja, lieber Gott, ich würde ja gerne das Volk führen, aber die erwarten von mir, dass ich sie mit den besten Nahrungsmitteln auf der Reise in ein anderes Land versorge. Und wo bitte schön gibt es in der Wüste, ich zitiere, Fische, Kürbisse, Melonen, Lauch, Zwiebeln und Knoblauch wie in Ägypten. Ja, liebe Leute, wenn wir den Menschen gehören, und von ihnen so abhängig sind, ist das zwar wegen der vielen Ansprüche nicht unbedingt super und schön, aber immerhin können wir dann den anderen die Schuld in die Schuhe schieben, falls es nicht vorwärts geht. Mose traf glücklicherweise eine befreiende Entscheidung. Er sagte sich nämlich, Moment, halt, stopp, Leute, Gott hat mich gemacht und zu ihm gehe ich zurück. Ich gehöre Gott allein. Das heißt, für mich ist es nicht mehr entscheidend, was das Volk oder der Pharao von mir erwarten, sondern was Gott von mir erwartet. Jetzt heißt es da in Apostelgeschichte, ist auch interessant, im Neuen Testament, oder? In dieser Zeit wurde Mose geboren, mit dem Gott etwas Besonderes vorhatte. Hätte Mose diese Entscheidung für Gott nicht getroffen, glaubt es mir, er hätte den Mut nicht gehabt, den Pharao herauszufordern, oder er wäre nach einem Kilometer Wüstenwanderung mit dem Volk umgekehrt. Wisst ihr warum? Weil er das israelische Hobby Nummer 1, nämlich die Nörgelitis, satt hatte. Wie lange dauert es noch? Wir haben Hunger, wir haben Durst, früher war alles besser, uns ist langweilig, wir wollen einen neuen Chef. Mose traf eine Wahl, es war seine persönliche Entscheidung, auf der Seite des Volkes zu stehen und zu leiden. Punkt. Ich möchte dir sagen, was du mit deinem Leben machst, glaub es mir, ist deine Wahl. Gott gibt dir die Freiheit zu wählen und deine Wahl bestimmt deine Zukunft. Du bist mitbeteiligt an deiner Partnerwahl, deiner Berufswahl und bei der Wahl deiner Freunde. Du bestimmst auch, was Gott mit deinem Leben machen will. Also höre auf, dich zu entschuldigen. Du hast eine Wahl. Du bist im gewissen Sinn glücklich, wie du willst. Das war eine gewagte Aussage, aber ich sage sie trotzdem. Mose wusste, ich gehöre nicht dem Pharao, nicht dem Volk, sondern Gott allein. Und deshalb wollte er nicht mehr länger von Menschen abhängig sein, sondern die Verantwortung für sein eigenes Leben übernehmen. Nächste Frage. Was zählt in meinem Leben? Mose verzichtete auch auf das Gold und die Schätze Ägyptens, um sein Volk aus der Sklaverei zu befreien. Er wusste, wie reich Gott ihn belohnen würde. Stellt euch das einmal vor. Der Mose hatte alles, was das Herz begehrt. Nerzmantel, Badewanne aus Gold, Villen am Roten Meer, Hurghada, Sharm el-Sheikh. Haute-Cuisine und natürlich selbstverständlich auch schöne Frauen. Er besaß alles, wonach die meisten Menschen ein Leben lang streben: Macht, Vergnügen, Reichtum. Aber zum Glück war Mose ein aufgeweckter und cleverer Bursche, denn Mose fand schneller aus Macht in Israel, die kommt und geht. Ägypten verlor bald einmal seine Weltherrschaft an die Assyrer. Vergnügen, liebe Freunde, kommt und geht. Die Migräne am nächsten Tag. Nicht schön. oder die Geschlechtskrankheiten danach machen auch keinen Spaß. Reichtum kommt und geht. Geld ist der Inflation unterlegen und rostet und brennt. Und Mose wusste, wir kommen ohne und gehen ohne. Dein Totenhemd wird keine Taschen haben. Mose hatte die Frage nach der Wichtigkeit durchdacht. Er war sich seiner sicher, seine Prioritäten waren festgelegt. Er ließ sich nicht kaufen mit dem, was keinen Bestand hatte. Ja, der Mose hätte ja in Saus und Braus leben können. Es lag alles vor seinen Füßen. Das war aber nicht das, was Gott in ihn hineingelegt hatte. Er wäre nicht glücklich geworden. Mose hätte das Geld seines lieben Papas zum Fenster rausschmeißen können, aber Gott gab ihm nicht das Kaufgehen. Mose hätte auch denken können, ja, ich nehme doch in meiner Position da am Hof meines Stiefvaters oder wie man dem sagt, oder? Einfluss. Von einem sicheren Ort aus und ich kann so die Verhältnisse meines Volkes verbessern. Aber auch das war nicht der Plan Gottes. Mose läuft also tatsächlich von drei Dingen weg, für die andere Menschen ihr Leben einsetzen, um sie zu ergattern. Warum? Weil Mose genau wusste, diese Dinge haben keinen Bestand. Er sagte Ja zu Gott. Und er sagte Nein zu einem System, das ihn zermürbt hätte. Und als Resultat fand er Frieden im Herzen. Und noch eine letzte Frage. Wem vertraue ich? Glaubt es mir, in allen Beziehungen, die wir haben, Beziehung zu Gott, zu Jesus, die Beziehungen zu meinen Mitmenschen, in all diesen Beziehungen, geht es schlussendlich um Vertrauen. Und darum heißt es da im Hebräerbrief, im Vertrauen auf Gott verließ er später Ägypten, ohne den Zorn des Königs zu fürchten. Er rechnete so fest mit Gott, als könnte er ihn sehen und deshalb gab er nicht auf. Ja, die letzte Frage, die Mose klärte, war die des Stehvermögens. Er wusste ganz genau, dass seine Entscheidung Probleme bringen würden. Er wusste das. Aber er hatte keine Angst vor dem Pharao. Ohne Risiko kein Wachstum. Er hatte Schwierigkeiten auf der Rechnung und als diese Schwierigkeiten kamen, hauten sie ihn nicht aus den Socken. Er jammerte nicht, er badete nicht im Selbstmitleid. Mose hatte Stehvermögen, weil er vor Gott stand. Er hatte Gott ständig vor Augen. Und jetzt möchte ich persönlich werden. Was hast du vor Augen? Heute? Oder in der letzten Zeit? Was hast du vor Augen? Sind es deine Probleme und Schwierigkeiten? Eine Erinnerung, die dich plagt und nervt und zermürbt? Eine Enttäuschung, die du erlebt hast? Eine Demütigung, die du nicht verdient hast? Dann sage ich dir, du darfst dich von deinen Problemen nicht runterziehen lassen, außer auf deine Knie, wenn du vor Gott stehst, vor Gott kniest. Liebe Freunde, ich kann nicht alle Umstände meines Lebens kontrollieren, aber eines kann ich. Ich kann entscheiden, wie ich auf diese Umstände reagiere. Ja, früher habe ich oft gebetet, dass Gott mir diese oder jene Schwierigkeiten wegnimmt, bis mir dann irgendwann einmal eine himmlische LED-Lampe aufleuchtete. Nämlich, dass Gott Schwierigkeiten in meinem Leben zulässt, nicht um mich fertig zu machen, sondern um mich abhängig von ihm zu machen. Jetzt komme ich zum Schluss. Viele Menschen im Alten Testament, die wussten, dass hinter ihnen die Macht Gottes stand. Das war bei vielen Männern, aber auch Frauen so. Und weil diese Männer und Frauen an ihrer Bestimmung und Berufung festhielten und an einen großen Gott glaubten, konnte Noah den Spott der Leute ertragen. Stellt euch einmal vor, baut er da eine Arche da mitten in der Pampa. 100 Jahre. Könnt ihr euch den Spott vorstellen? Der hat das ertragen, weil er glaubte. Abraham konnte seine Heimat für ein neues Land verlassen. Josef ein dunkles Gefängnis aushalten. Daniel, also nicht ich, ein anderer, in der Höhle neben den Löwen schlafen. Gute Nacht. Johannes der Täufer, der konnte ins zweite Glied zurücktreten. Und Stephanus, der konnte ohne Menschenscheu Christus predigen und er musste qualvoll sterben. Paulus, der hat Folter, Verleumdung und mehrere Schiffbrüche ertragen. Ja, nicht zuletzt, Jesus Christus, der hat das Kreuz auf sich genommen. Und zwar für dich und mich. Er hat das Kreuz auf sich genommen, um Verlorene zu suchen und zu retten. Und jetzt, meine Lieben, kann ich euch sagen, Gott sucht die Nachfolger dieser Glaubenshelden. Menschen, die es so richtig mit Gott krachen lassen. Und er sucht dich. Und glaube mir, ohne Gott kann der Mensch nichts. Und ohne Menschen will Gott auch nicht. Er will dich gebrauchen. Und Gott sucht dich, weil er Menschen brauchen will, die ihm kompromisslos nachfolgen. Und darum sagt Jesus dir und mir, komm und folge mir nach. Amen.